Es ist ähnlich wie bei einem beginnenden Typ-2-Diabetes, dass die Symptome gering bis nicht vorhanden sind. Und ähnlich ist es bei der Leber. Eine einfache Fettleber macht keine oder nur geringe unspezifische Symptome. Also Oberbauchbeschwerden, Völlegefühl, die man aber nicht genau auf die Lebererkrankung, sondern auch auf andere Erkrankungen zurückführen kann.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie. Mein Name ist Nicole Finkenauer, ich bin Redakteurin der Diabetes-Zeitung und eine der Hosts von O-Ton Diabetologie. Und ich freue mich sehr, Professor Dr. Michael Roden als Gast begrüßen zu dürfen. Sprechen werden wir heute über zwei Themen, zum einen über die Fettlebererkrankung und zum anderen geht es um einen großen Kongress, der 2026 nach Düsseldorf kommt. Professor Roden ist Sprecher des Vorstands und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Deutschen Diabeteszentrums in Düsseldorf. Zudem leitet er am DDZ das Institut für klinische Diabetologie. Und er ist nicht nur ein Experte für Diabetes und Fettleber, sondern wird 2026 auch Gastgeber und Kongresspräsident des CEDA-Kongresses sein, der vom 25. bis 27. Juni in Düsseldorf stattfindet. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Roden. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für O-Ton Diabetologie.
Vielen Dank, liebe Frau Finkenauer, für die Einladung und die Möglichkeit, mit Ihnen über Diabetes und die Fettleber zu sprechen.
Ja, dann lassen Sie uns doch direkt einsteigen. Die metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung oder kurz MASLD betrifft ja mittlerweile weltweit fast 40% der erwachsenen Bevölkerung. Das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer. Wie viele Menschen sind denn in Deutschland konkret betroffen und welche Symptome zeigen sich bei dieser Lebererkrankung? Vielleicht einfach nochmal, damit wir alle hier auf demselben Stand sind.
Also die genaue Anzahl der Menschen, die eine solche Fettlebererkrankung haben, können wir für Deutschland nicht berechnen. Aber wir können sagen, dass der Prozentanteil vergleichbar ist wie in der gesamten Welt. Wobei man sagen muss, die 40% sind schon eher hochgerechnet. Man kann sagen, vielleicht ein Drittel oder 30%. Kritisch wird es dann, wenn wir über Menschen mit Diabetes reden. Dort sind es bis zu 60 oder 70% der Menschen mit Diabetes, vor allem mit Typ-2-Diabetes, die eine Fettlebererkrankung in irgendeiner Form haben. Warum wir die Zahl nicht genau angeben können, sondern hochrechnen, beruht nicht zuletzt darauf, dass die exakte Diagnose aus vielerlei Gründen nicht geführt wird.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, wenn ein Mensch Typ-2-Diabetes hat, dann ist das nochmal ein höheres Risiko, auch eine Fettleber zu haben. Und das betrifft ja auch oft Menschen, die adipös sind, noch dazu. Es gibt ja aber auch schlanke Menschen mit einer Fettleber. Wie passt das dann zusammen? Also da denkt man ja zuerst mal, man ist vielleicht dagegen gefeit.
Ja, also Menschen mit Übergewicht, Adipositas, haben ja sogar bis zu 80% irgendeine Form der Fettleber. Menschen mit Diabetes, wie gesagt, bis zu 60-70%. Und sogar innerhalb der Gruppe der Menschen mit Typ-2-Diabetes haben nicht alle das gleiche Risiko. Wir haben ja hier im Deutschen Diabeteszentrum und mittlerweile auch andere Zentren weltweit diese Subtypisierung des Diabetes eingeführt und finden, dass bei Diagnose schon eine kleine Gruppe von Menschen ein sehr hohes Risiko für Fettleber hat, während andere Gruppen, Subtypen des Diabetes zum Zeitpunkt der Diagnose noch gar keine oder keine wesentliche Fettleber haben. Das heißt, das entwickelt sich auch über die Jahre. Und so wie Sie richtig sagen, gibt es natürlich auch eine Gruppe, die schlank sind, nicht übergewichtig und eine solche MASLD oder MASLD haben. Diese Menschen haben häufig ein genetisches Risiko. Bei denen ist es nicht Ernährung und diabetesbedingtes genetisches Risiko, sondern ein spezielles Lebergenrisiko. Es gibt eine Reihe von Genen, die assoziiert sind mit erhöhtem Risiko für nicht nur Fettleber, sondern fortschreitender Fettleber bis hin zur Fibrose. Und das Wichtigste unter diesen Genen ist das PNPLA3. Und dann gibt es noch andere wie TM6SF2, die ebenso das Risiko erhöhen, unabhängig vom Körpergewicht.
Und gibt es denn auch Symptome, die auf eine Fettleber hindeuten? Also was zum Beispiel Menschen auch selbst bemerken, egal ob sie jetzt schlank sind oder eher übergewichtig?
Das ist leider nicht so. Es ist ähnlich wie bei einem beginnenden Typ-2-Diabetes, dass die Symptome gering bis nicht vorhanden sind. Erst wenn bei Diabetes, wie Sie wissen, ein echter Insulinmangel auftritt, dann kommt es zu klaren Symptomen bis hin zum Koma. Und ähnlich ist es bei der Leber. Eine einfache Fettleber macht keine oder nur geringe unspezifische Symptome. Also Oberbauchbeschwerden, Völlegefühl, die man aber nicht genau auf die Lebererkrankung, sondern auch auf andere Erkrankungen zurückführen kann. Erst wenn die Fettlebererkrankung fortgeschritten ist, bis hin zur Fibrose, Zirrhose, dann merkt man natürlich bis hin zu klinischen Charakteristika wie Bauchwassersucht, ja, Aszites als Fachbegriff oder Entzündungszeichen und so weiter. Das ist aber in ganz späten Stadien der Lebererkrankung. Das macht auch die Früherkennung so unsicher. Und so wichtig auf der anderen Seite.
Und wie steht's um die Früherkennung? Wie geht man da vor? Sind da Hausärztinnen, Hausärzte gefragt oder auch dann Diabetologen, Diabetologinnen? Wie geht man da am besten vor und wird das auch regelhaft gemacht und gescreent?
Grundsätzlich mal in der Gesamtbevölkerung so gut wie gar nicht. Und sogar leider auch bei Patienten mit Diabetes oder Diabetesrisiko, mit Adipositas, wird es oder wurde es über lange Zeit vernachlässigt. Warum? Weil im Rahmen der Komplikationen oder Begleiterkrankungen des Diabetes die Fettlebererkrankung einfach nicht wahrgenommen wurde. Sogar heute ist es immer noch so, dass wenn man von Diabetes-Komplikationen spricht, spricht man von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von der Nephropathie der Nierenerkrankung, der Neuropathie der Nervenerkrankung, weniger mittlerweile über die Retinopathie, die Augenerkrankung, weil die durch die Insulinbehandlung deutlich zurückgedrängt werden konnte. Man spricht über den diabetischen Fuß, über die Fettlebererkrankung wurde fast nie gesprochen und sie wurde nicht ernst genommen. Warum? Weil sie eben erstens keine Symptome macht, weil Menschen mit Diabetes häufiger zuerst an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an der Nierenerkrankung leiden, bevor die Folgen, die sich sehr langsam entwickeln, der Fettlebererkrankung auftreten. Das sind alles diese Gründe, die dazu geführt haben, dass es auch im Rahmen der Diabetes- oder Adipositas-Leitlinien die Fettleber keine Rolle gespielt hat. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam durch die europäischen Leber-, Diabetes- und Adipositas-Leitlinien schon erstmals, da habe ich die europäischen Diabetologen vertreten, 2016 eine Leitlinie publiziert, das erste Mal gemeinsam, und haben die vor 2 Jahren aktualisiert, sodass wir jetzt auch mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten können. Wir haben auch in Deutschland von der Deutschen Diabetesgesellschaft jetzt eine eigene Leitlinie, die ich gemeinsam mit Kollegen Stefan aus Tübingen verfasst habe. Also es geschieht mehr, ja? Und jetzt komme ich dann zu der Antwort. Was kann man denn wirklich tun? Natürlich kann man einen Ultraschall des Bauchs durchführen und sieht dann das Fett in der Leber, aber leider erst, wenn mindestens 15-20% Fett in der Leber vorhanden sind. Die Diagnose der Fettleber erfolgt aber bereits mit einem Fettgehalt von mehr als 5%. Das heißt, durch Ultraschall kann man nur fortgeschrittene Stadien erkennen. Es gibt aber einen Bluttest. Natürlich kann man diese Leberwerte bestimmen, die Leberenzyme, ja, die Transaminasen, die allein für sich gesprochen auch wiederum eher uncharakteristisch sind. Und nur wenn sie ganz hoch sind, sind sie aussagekräftig. Es gibt aber einen Index, den sogenannten FIB4 auf Englisch oder FIB4-Index, der integriert das Alter des Patienten, die Leberenzyme und die Blutplättchen, die ein sehr sensibles Zeichen sind für Funktionsstörungen der Leber. Dieser FIB4 kann einfach berechnet werden und mit dem kann man das Risiko vor allem der fortschreitenden Lebererkrankung, nämlich die Fibrose, das ist das, was besonders gefährlich ist, das kann man damit gut erkennen.
Und das würde dann auch in der Hausarztpraxis zum Beispiel durchgeführt werden können und wenn sich da ein hohes Risiko zeigt, würde man dann weitergehen, nehme ich an.
Ja, es ist so, dass der FIB4 sich einfach im Labor berechnen lässt, ohne zusätzliche Kosten, wenn ein Blutbild und Leberwerte abgenommen werden. Leider wird er noch immer nicht in allen Labors angeboten und oder angefordert. Also es liegt nicht daran, dass das besonders teuer wäre oder dass es nicht vorhanden wäre. Es liegt eher daran, dass es auch getan wird. Weil man hat sogenannte Cut-off oder Grenzwerte, wenn dieser FIB4-Wert unter 1,3 liegt, dann ist das Risiko für eine fibrotische, also eine fortgeschrittene Fettlebererkrankung sehr gering. Zwischen 1,3 und 2,6, exakt 2,67, spricht man von einem intermediären Risiko, wo man auf jeden Fall weitere Untersuchungen durchführen sollte. Und über 2,67 sollte ein solcher Patient einem Leberexperten zugeführt werden, einem Hepatologen. Außer die Person ist über 60, 65, dann gelten etwas andere Leitlinien. Warum? Weil das Alter ist ein Bestandteil dieses Index. Und je älter man wird, desto schwerer wiegt das Alter, ohne dass eine Lebererkrankung vorliegt.
Und wie oft sollte dieser Wert idealerweise bestimmt werden? Und wenn der eben kritisch ist, was genau für Untersuchungen werden dann durchgeführt oder wären dann sinnvoll?
Also zur ersten Frage, da gibt es durchaus natürlich bei Menschen, die ein hohes Risiko haben, also alle Menschen, die Adipositas, Übergewicht haben, alle Menschen, die Diabetes haben, das ist das höchste Risiko, und dann kommen wir nochmal genau zur Definition dieser MASLD. Alle Menschen, die nicht nur Diabetes haben, sondern auch einen metabolischen Syndrom-Risikofaktor. Das heißt Hypertonie, Hypercholesterinämie bzw. niedriges HDL, erhöhte Triglyceride. Das sind die entsprechenden Risikofaktoren. Da sollte man auf jeden Fall einmal diesen FIB vorbestimmen. Wann sollte man ihn kontrollieren? Wenn dieser Wert normal ist, gibt es durchaus eine Diskussion, wo einige Kollegen sagen, alle 2 Jahre, andere sagen, es reicht auch alle 3 Jahre. Wenn er in diesem intermediären Bereich ist, dann jährlich und natürlich auch zusätzliche Untersuchungen. Was sind zusätzliche Untersuchungen? Das Einfachste, leider nicht an vielen Stellen, aber zunehmend häufiger vorhanden, ist der sogenannte Fibroscan oder irgendeine Form der ultraschallbedingten Elastographie. Fibroscan ist ein spezielles Produkt, man kann aber mittlerweile auch an Routine-Ultraschallgeräten spezielle Apparate anbringen, die die Elastographie ermöglichen. Was ist das? Man übt mit dieser Sonde einen Ultraschallstoß auf die Leber aus und die Leber sendet sozusagen den Schall zurück und das ist ein Maß der Elastizität der Leber. Je weniger elastisch, desto höher ist der Wert, desto höher ist das Risiko einer Fibrose. Also Sie merken schon, es geht eigentlich gar nicht mehr so sehr um die Feststellung, wie viel Fett ist in der Leber. Dafür gibt es sehr gute Techniken, die auch wir, damals war ich noch in Wien, mitentwickelt haben, vor vielen Jahren mittlerweile, nämlich die Magnetresonanzspektroskopie. Damit kann man ganz genau den Fettgehalt in der Leber bestimmen. Aber in der Klinik wollen wir vor allem wissen, ob eine fortgeschrittene Lebererkrankung vorliegt. Und daher gibt es die Elastographie. Die würde man auf jeden Fall empfehlen. Es gibt andere Bluttests, die zum Teil kommerziell vorhanden sind und auch nicht ganz billig sind, die so wie der FIB4 Vor- und Nachteile haben. Und letztlich gibt es natürlich auch die Biopsie der Leber, die vorbehalten ist einem Facharzt, einem Hepatologen, die aber auch von Hepatologen zunehmend seltener durchgeführt wird, weil sie erstens invasiv ist, es gibt Nebenwirkungen, die möglich sind, auch in erfahrenen Händen, wenn auch dort selten, und weil man durch eine Biopsie letztlich auch nur einen kleinen Teil der Leber beurteilen kann. Nur wenige Milliliter oder Millimeter der Leber kann man beurteilen, sodass, wenn dieser Teil der Leber ohne Fibrose, ohne Veränderungen, ohne Entzündung ist, heißt das noch lange nicht, dass nicht an anderen Bereichen der Leber bereits eine Entzündung oder Fibrose folgt.
Gibt es denn genügend Kapazitäten, um solche weiterführenden Untersuchungen durchzuführen? Gibt es genügend Ärzte, die das machen können?
Ja, natürlich an den Spezialkliniken, an den Universitätskliniken, großen Häusern und auch vielen niedergelassenen Fachärzten für Hepatologie gibt es diese Möglichkeiten. Und es wird immer mehr, aber es ist, ich würde glauben, auch in Deutschland noch nicht flächendeckend vorhanden. Aber was natürlich vorhanden ist, ist zumindest mal der erste Schritt, der FIB4, dieser FIB4-Index.
Und jetzt hatten Sie ja auch schon nochmal die Definition der MASLD angesprochen und da gab es ja auch eine interessante Entwicklung in den letzten Jahren, nämlich eine Umbenennung, kann man das vielleicht nennen, von dem NAFLD, habe ich es jetzt richtig gesagt?
NAFLD.
NAFLD, genau, so hat man es ja lange genannt und es begegnet einem dieser Begriff ja auch immer noch, hin jetzt zu dieser MASLD. Was hat denn dazu geführt und was steckt da auch genau dahinter? Denn das hat ja auch einen inhaltlichen Hintergrund durchaus.
Ja, was war die ursprüngliche Diagnose? Es war eine Ausschlussdiagnose, nicht alkoholische Fettlebererkrankung. Das heißt, alles, was nicht durch Alkohol erklärbar ist und eine Fettleber hatte, wurde unter diesem Sammelbegriff zusammengefasst. Der Nachteil ist, dass eigentlich die Ursache, die wesentliche Ursache dieser Erkrankung übersehen wurde oder nicht benannt wurde, nämlich eine negative Stoffwechselveränderung. Daher wurde von dieser Nomenklaturkonferenz, die vor wenigen Jahren stattgefunden hat, und zwar gemeinsam von den europäischen Leberexperten und amerikanischen Leberexperten und den südamerikanischen Leberexperten, die haben das vorangetrieben. Ich war damals in dem Steering Committee und es war uns wichtig herauszubringen, dass es um eine metabolische Erkrankung geht, eine metabolische Dysfunktion. Daher ist dieser Begriff, der etwas sperrig klingt, aber korrekter ist, der beinhaltet, dass gefordert wird, dass neben dem Fett in der Leber auch ein metabolischer Risikofaktor ist. Und diese metabolische Risikofaktoren sind das, was die Diabetologen kennen als metabolisches Syndrom. Es wird aber nicht gefordert, dass ein metabolisches Syndrom vorliegt, nämlich drei dieser fünf Kriterien, sondern eines reicht bereits aus, um diese Diagnose zu führen. Obwohl natürlich, je mehr der Faktoren vorliegen, desto höher ist das Risiko einer fortschreitenden Lebererkrankung. Dafür haben wir auch mittlerweile Daten. Doch die Frage, warum steatotische statt Fettlebererkrankung? Das ging primär von den Menschen mit Fettlebererkrankung, von den Patientengruppen aus, die gesagt haben, der Begriff Fettleber ist stigmatisierend. Obwohl es ja eigentlich heißt, nicht alkoholisch, aber einfach der Begriff Fett wurde schon als negativ gesehen, so wie Fettsucht oder was immer. Und daher wurde es umbenannt in steatotisch. Natürlich muss ich als Nebensatz sagen, dass diejenigen, die in der Schule noch Altgriechisch hatten, so wie alte Menschen wie ich, wissen, dass Steatos das Fett ist und es eigentlich genau dasselbe ist. Aber es wird nicht direkt so erkannt und ist daher für die Patienten besser ertragbar. Das ist die Basis dieser Umbenennung. Und der Wunsch ist dabei, dass natürlich zum einen die Patienten auch mehr sich positiv damit auseinandersetzen können und auf der anderen Seite auch die Ärztinnen und Ärzte mehr die Awareness haben, die Wahrnehmung, dass es eine Stoffwechselerkrankung ist und nicht irgendetwas, was halt nicht mit Alkohol allein erklärbar ist. Letzter Punkt vielleicht noch dazu. Es gab aber auch dann eine zusätzliche neue Diagnose, nämlich die sogenannte MET-ALD. Die metabolisch bedingte oder mitbedingte alkoholische Lebererkrankung, weil wir natürlich gelernt haben, dass viele Menschen mit einer oder ohne metabolisch bedingte Fettlebererkrankung auch in unterschiedlichem Ausmaß Alkohol zu sich nehmen. Und MET-ALD ist jene Gruppe von Menschen, die das metabolische Risiko haben und einen mittelmäßigen Alkoholgenuss, keinen schweren Alkoholabusus oder Missbrauch, aber die, wo der Alkohol auch eine Rolle mitspielt. Und natürlich bedeutet Alkohol plus erhöhte Leberfette, Übergewicht, Diabetes, dann noch ein deutliches Risiko für das Fortschreiten der Erkrankung. Und das nennt man dann MET-ALD.
Interessant. Und wenn jetzt die Diagnose vorliegt für diese MASLD oder eben auch dann die Kombination mit dem Alkohol. Was gibt's denn dann für Therapieoptionen? Also ganz speziell auch für Menschen mit Diabetes und Fettleber, wenn wir uns vielleicht da erstmal drauf konzentrieren.
Da war es ja so, dass bis vor ganz kurzer Zeit, eigentlich bis zum letzten Jahr und in Deutschland, Europa bis zu diesem Jahr, es eigentlich keine gezielte Therapieempfehlung gegeben hat. Also anders gesprochen, keine zugelassene Therapie für diese Erkrankung. Es gab aber in den Leitlinien, die ich vorher erwähnt habe, schon vorher Empfehlungen für Menschen, die eben der Risikogruppe Diabetes oder Adipositas angehören, dass wir für die Therapien empfehlen, die im Rahmen der Therapie der Grunderkrankung, also Diabetestherapie, Antidiabetika, die wir besonders empfehlen aufgrund der Studienlage. Mittlerweile gibt es seit diesem Jahr speziell für diese Diagnose eine zugelassene Therapie, in Amerika mittlerweile zwei, und wir erwarten, dass auch in Europa innerhalb der nächsten Monate diese gezielte Zulassung erfolgen wird. Wenn ich rede über Zulassung, dann geht es hier nicht um eine spezielle Therapie der Fettleber als solches oder der steatotischen Lebererkrankung, sondern für die Risikogruppen, bei denen das Risiko für einen Leberendpunkt, das heißt Leberzirrhose, besonders hoch ist. Das sind die Patienten, jetzt kommt noch ein neuer Begriff, MASH oder MASH, das ist die metabolische Dysfunktion assoziierte Steatohepatitis. Also auf Deutsch die Leberentzündung, ja, was früher auch NASH hieß. Diese NASH-MASH ist die Gruppe, die man wirklich gezielt behandeln muss. Vor allem dann, wenn gleichzeitig auch eine Fibrose vorliegt. Und zwar ist das das Stadium F2, F3 Fibrose, das gezielt durch Medikamente beeinflusst werden kann mittlerweile. Das heißt, es gibt jetzt eine Zulassung für ein Therapieprinzip für MASH und Fibrose F2, F3 und wir erwarten ein weiteres für dieselbe Indikation.
Und können Sie denn nochmal genauer ausführen, was ist das für eine Therapieoption, wie wirkt die sich aus?
Also diese jetzt schon auch in Europa und Deutschland zugelassene Therapie gibt es eigentlich für ein spezielles Produkt, das heißt Resmetirom, und ist ein leberspezifischer Schilddrüsenhormonrezeptoragonist. Schilddrüsenhormone wirken im gesamten Körper und haben ja in erster Linie den Zweck, unseren Energiehaushalt zu regulieren. Das heißt, wenn jemand eine Überfunktion der Schilddrüse hat, dann tendiert er dazu, Gewicht abzunehmen, das Herz arbeitet stärker und man verbraucht Fett aus dem Fettgewebe, primär. Aber natürlich wirken diese Schilddrüsenhormone auch auf die Leber und fördern dort die Verbrennung vor allem von Fett. Und das ist das Therapieprinzip. Dieses Resmetirom ist leberspezifisch, also es soll nicht auf das Herz wirken, nicht den Herzfrequenz beeinflussen. Es soll gezielt, was es auch tut, das Fett in der Leber abbauen und damit in der Folge auch die Entzündung reduzieren und dadurch auch das Fibrose-Risiko senken. Und dazu gibt es mittlerweile eine große Studie, die das auch nachgewiesen hat. Das ist die Grundlage für die Zulassung dieser Therapieform. Mittlerweile werden andere Substanzen aus dieser Klasse weiterentwickelt. Und es gibt auch natürlich die Möglichkeit, statt dem Schilddrüsenhormon direkt auf den Sauerstoffverbrauch, auf den Energiestoffwechsel der Leber einzuwirken, durch mitochondriale Entkoppler. Das ist noch nicht zugelassen, das wird derzeit getestet, weil ein wesentliches Problem der Fettlebererkrankung ist die, vor allem bei Menschen mit Diabetes, ist die Fehlfunktion der Mitochondrien, die nicht adäquat arbeiten. Das haben wir in meiner Arbeitsgruppe vor einigen Jahren gefunden, damals allerdings noch ohne Therapiemöglichkeiten. Aber wir haben gesehen, dass die Leber zwar versucht, wenn mehr Fett an sie herangetragen wird, aus dem Fettgewebe, das ist ja die Hauptursache dieser Masselt, dass aus dem Fettgewebe mehr Fett an die Leber herantransportiert wird. Und die Leber versucht, das in frühen Phasen vermehrt zu verstoffwechseln, zu verbrennen. Das geht aber irgendwann nicht mehr weiter. Und dann kommt es zur Entzündung, weil dann oxidativer Stress in der Leber entsteht und so weiter. Und das ist das Hauptzielgebiet dieser Schilddrüsenhormonagonisten. Das ist die eine Gruppe der Therapien. Wenn Sie mich noch nach der anderen fragen, dann sind wir bei dem, worüber Sie sicher schon viele Podcasts und Interviews gemacht haben, die berühmte Abnehmspritze. Und da ist es so, dass hier nicht, wenn ich weitergehen darf zum vorigen, hier nicht der Angriffspunkt direkt in der Leber ist, sondern der Angriffspunkt ist früher, nämlich im Fettgewebe oder noch früher, wenn Sie so wollen, im Gehirn. Durch Senkung des Appetits oder durch Stärkung des Sättigungsgefühls kommt es zur Gewichtsabnahme. Es wird weniger Fett gespeichert, dadurch gelangt weniger Fett in die Leber und das ist ebenso ein Treiber dieser Erkrankung. Es gibt möglicherweise zusätzliche Effekte, die nicht davon abhängig sind, aber das sind keine direkten Effekte auf die Leber, sondern Effekte auf Entzündung, Durchblutung und was immer. Und da ist die zugelassene, in Amerika bereits zugelassene Therapie mit dem GLP-1-Agonisten Semaglutide in der höchsten Dosierung. Basierend auf einer Studie, die letztes Jahr im New England Journal publiziert wurde, wo ich einer der Senior-Autoren bin. Das heißt, das ist mein Conflict of Interest. Ich finde, dass es eine durchaus auch sehr sinnvolle Therapie ist, weil nicht nur die Entzündung, sondern auch die Fibrose reduziert wird. Man muss aber für beide Therapieformen, die ich jetzt erwähnt habe, sagen, die führen nicht zu einer kompletten Auflösung, also zu einer kompletten Reversion und Heilung, und das auch nicht bei allen Menschen. Das heißt, es gibt nach wie vor reichlich Raum für neue Therapieformen, die auch laufend entwickelt werden.
Gibt es denn auch schon Studien zum Tierzepatit?
Ja, zwei kleinere Studien für das Survodutide und für das Tirzepatide, die sind in der frühen Form, also Phase 2, was ich besprochen habe, waren Phase 3 Studien, also kleinere Fallzahlen, wirken aber genauso, je nachdem, wie man die Studien liest, möglicherweise sogar besser als das, was vorhanden ist. Aber auch hier gilt, nicht für alle Patienten. Also es gibt sogenannte Responder, Menschen, die sehr gut darauf ansprechen. Und es gibt auch eine nach wie vor relevante Zahl von Nicht-Respondern, die nicht auf diese Therapie ansprechen. Das heißt wiederum Notwendigkeit für weitere Studien. Wobei derzeit das, was man früher als Insulin-Sensitizer bezeichnet hat, wieder untersucht werden in diesem Konzept. Es gibt ja auch einen dieser PPAR-Gamma-Agonisten, das Pioglitazon, das durchaus gute Effekte hat, der aber in Deutschland und in Europa zum Teil nicht sehr weit verbreitet ist, aufgrund Nebenwirkungen und so weiter. Aber es gibt neue Konzepte, die hier schon getestet werden, auch in Phase-2-Studien, wie Lanifibrano und andere, und auch gezielt antifibrotische, leberspezifische Therapie.
Bleibt also sehr spannend. Ich bin dann auch nochmal auf eine Studie vom DDZ gestoßen, wo es um diese winzigen Fenster in den Blutgefäßen der Leber geht, also um die Fenesträder. Wären wir dann eher beim Lateinischen, nicht mehr beim Altgriechischen. Können Sie da auch nochmal was dazu erklären und auch vielleicht, was sich daraus irgendwann mal ergeben könnte an Therapieoptionen?
Die längste Zeit haben sich die Untersuchungen zu den Mechanismen der Schädigung der Leber direkt auf die Leberzellen bezogen. Wir haben aber in den letzten Jahren gelernt, dass es auch die Durchblutung der Leber ist, die sehr wichtig ist. Es ist auch so, dass die Durchblutung der Leber reguliert die Regeneration der Leber. Die Leber hat ja die Fähigkeit, sich wieder zu regenerieren, und das hat mit dem Blutfluss, mit der Durchblutung zu tun. Und die wird reguliert durch Eiweißstoffe, durch Proteine. Und wir wissen, dass schon in präklinischen Modellen, aber auch bei Menschen, die Menschen mit Diabetes und fortgeschrittener Stoffwechselerkrankung, dass die Fenestrierung dieser Endothelien, das heißt der Innenwände der Gefäße, verlieren und dadurch weniger aktiv werden. Und es gibt, das haben Kolleginnen und Kollegen um Herrn Lammert aus unserem Institut und aus der Uni Düsseldorf gezeigt, dass es ein Protein gibt, das reguliert. Dieses Protein heißt Semaphorin. Und dieses Semaphorin kann man beeinflussen durch Hemmung, Aktivierung, um wieder diese Fenestrierung, die Fensterbildung in den Wänden der Gefäße zu normalisieren. Und möglicherweise kann man dadurch die Fettleberentstehung verhindern, indem dann wiederum mehr Fett aus der Leber raustransportiert werden kann, sodass es nicht in der Leber gefangen bleibt. Das sind aber derzeit noch sehr frühe Studien.
Und würde dann ja auch früher ansetzen, wenn Sie sagen, ne, also würde das sozusagen verhindern, die Entstehung überhaupt.
Ja.
Ja, ich glaube, es gäbe noch sehr viel über die Leber zu sagen, aber wir kommen jetzt nochmal zu unserem zweiten Thema, nämlich zum Kongress, dessen Kongresspräsident sind, ja, den CEDA-Kongress, der im Juni 2026 stattfindet, ist ja gar nicht mehr so lange hin. Für alle, die mit CEDA vielleicht nicht gleich was verbinden, was ist denn das genau? Was ist das für eine Gesellschaft, die sich dahinter verbirgt, und was ist es für ein Kongress?
Also die CEDA heißt Zentraleuropäische Diabetesgesellschaft und hat sich entwickelt aus den sogenannten internationalen Donausymposien für Diabetes. Diese Vereinigung wurde in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegründet. In erster Linie von Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Österreich und Polen, Tschechoslowakei, Ungarn. Warum? Weil es damals, die Eltern werden sich noch erinnern, den sogenannten eisernen Vorhang gegeben hat, nämlich die Grenze zwischen den Ostblockstaaten und dem Westen. Und diese Möglichkeit, diese Vereinigung hat erlaubt einen freien Transfer, eine Besuchspolitik zwischen Diabetologen aus den Oststaaten und den Weststaaten an dieser Grenze. Und das war zuerst ein kleiner Verein, der über die Jahre nach der Auflösung der Grenzen sich weiterentwickelt hat. Ursprünglich deutschsprachig war, heute ein internationaler englischsprachiger Kongress ist. Und mittlerweile Zentraleuropa heißt hier vor allem die Länder des Balkans, die interessiert sind. Das sind eben neben Ungarn auch in den letzten Jahren Serbien, Rumänien, Bulgarien und andere Kroatien. Und natürlich auch Polen und hinauf bis zu Estland, Lettland, sich entwickelt hat als eine Assoziation oder ein Verein, der die speziellen Probleme, die es in Ost-Südosteuropa gibt, bezüglich Diabeteserkennung, Versorgung im Vergleich zum Westen zu untersuchen und sich gegenseitig auszutauschen. Und die CEDA macht jährlich Kongresse, die rotieren zwischen den einzelnen Ländern. Wir haben hier in Düsseldorf den Kongress vor mehr als 10 Jahren das erste Mal organisiert und organisieren ihn jetzt wieder und wollen dabei aber auch, was wir in den letzten Jahren, als ich selber im Vorstand der Europäischen Diabetesgesellschaft, der EASD, haben schon seitdem immer wieder mehr intensivere Kontakte gepflegt und haben diesmal auch ein gemeinsames EASD-CEDA-Symposium, um sozusagen auch die CEDA noch stärker zu vernetzen mit der Europäischen Diabetesgesellschaft. Sehr viele Patienten kommen aus diesem Gebiet, weil zum einen die Früherkennung früher nicht so gut war, die Versorgung früher nicht so gut war, das ist alles heute schon viel besser, aber es gibt nach wie vor eine Reihe von Lücken in der Versorgung, die wir versuchen dadurch durch Austausch ein bisschen zu schließen.
Wie viele Besucher werden da ungefähr erwartet?
Ja, das ist immer sehr wechselnd. Wir haben eine Erwartung von 250 bis über 300, 350, 400 Teilnehmer. Man wird es sehen, wir haben auch dankenswerterweise Unterstützung durch die Pharmaindustrie, die Satellitensymposien plant zu organisieren, wo weitere internationale Teilnehmer hineinkommen werden. Also es ist eine letztlich nicht sehr große Tagung. Wir haben aber gelernt, dass der Austausch und die Interaktion bei diesen kleineren und mittleren internationalen Kongressen oft viel besser ist als bei den Kongressen, wo tausende Leute zwischen mehreren oder zwischen Dutzenden Seelen herumirren, um einen Weg zu finden und letztlich zur Information zu kommen.
Und es strahlt dann ja auch sehr weit international aus, auch in Länder, die man sonst vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also was ist denn da auch besonders interessant an dem internationalen Austausch? Also was für Gemeinsamkeiten gibt's da und wo kann man vielleicht auch besonders viel voneinander lernen?
Also ich glaube, man lernt voneinander, was sind die Möglichkeiten, die unterschiedlichen Möglichkeiten der Therapie, die vorhanden sind, die unterschiedlichen Möglichkeiten der auch nicht medikamentösen Versorgung durch Zentren. Wir sehen ganz andere Systeme, dass zum Beispiel in einigen Ländern die Diabetesversorgung wesentlich mehr orientiert ist am Krankenhaus als am niedergelassenen Arzt. Also es gibt unterschiedliche Modelle, von denen man lernen kann. Nicht zwingend sind unsere Modelle immer die besten, muss man auch sagen. Also man kann da sehr viel lernen, weil wir auch selber, was die Prävention betrifft, sehr viel Möglichkeiten noch haben und diese Möglichkeiten auch noch nicht nützen, weder strukturell noch finanziell.
Jetzt hat ja so ein Kongress auch oft spezielle Schwerpunkte. Ich habe mal geschaut, das Vorwort von Ihnen oder das Grußwort ist ja schon einzusehen. Da ist die Fettleber, glaube ich, auch sogar dabei. Aber es gibt auch noch andere inhaltliche Schwerpunkte, die man sich vorgenommen hat. Welche sind das denn?
Wir wollen im Großen und Ganzen schon die klinischen Hauptpunkte des Diabetes abdecken. Leber ist aufgrund meiner persönlichen Interessen natürlich ein wesentlicher Punkt. Es gibt einen anderen wesentlichen Punkt, der hier auch für Düsseldorf von großer Relevanz ist. Wir haben hier in Düsseldorf an der medizinischen Fakultät, lokalisiert im Universitätsklinikum, ein neues Forschungszentrum, gerade in Fertigstellung, das heißt CardiAP. Und dort wird zwischen den Abteilungen der Kardiologie, Angiologie, Pulmonologie und meiner Abteilung Diabetologie, Endokrinologie ein Forschungszentrum aufgebaut, wo wir besser erkennen wollen, welche Menschen mit Diabetes und welche Menschen mit Herz-Kreislauf-Risiko besonders gefährdet sind, was sind die Mechanismen. Das wird gerade aufgebaut und daher ist Kardiodiabetes als Komplex ein wesentliches Thema. Natürlich auch die anderen Komplikationen, Nephropathie, Neuropathie, wo es hier langjährige Schwerpunkte gibt. Und natürlich auch Prävention, Vorsorge, wie zum Beispiel Ernährung, Bewegung, wird thematisiert werden. Und ein wesentliches Thema hier am Deutschen Diabeteszentrum ist auch die Präzisionsdiabetologie, die uns immer sehr wichtig ist. Also gibt es im Rahmen des Diabetes besondere Risikogruppen, die wir heute zum Teil kennen, aber noch nicht gut genug kennen, die wir frühzeitig erkennen müssen, am besten schon bevor der Diabetes beginnt, im Prädiabetesstadium, um bei diesen Menschen alle Komplikationen oder zumindest spezielle Komplikationen zu verhindern.
Also ein Besuch des Kongresses hört sich für mich sehr lohnend an und unsere Zuhörenden finden natürlich den Link zur Kongressseite dann auch in den Shownotes und können sich da weiter informieren und sich anmelden. Ja, zum Abschluss noch etwas ein bisschen Persönlicheres, Herr Professor Roden. Sie leiten ja das DDZ, Sie forschen, Sie sehen Patientinnen und Patienten, Sie organisieren jetzt den Kongress. Wie schaffen Sie das denn alles und vor allem, wie schalten Sie denn da vielleicht auch mal ab?
Wie ich es schaffe, dürfen Sie mich nicht fragen. Es hat einfach zu geschehen. Wie ich abschalte, also ich glaube, man sollte sich immer wesentlich mehr bewegen, was wir allen Menschen anraten und wo man realistisch sagen muss, man schafft es zu wenig. Ja? Also ich versuche es, aber es ist immer doch recht schwierig. Das, was ich gerne tue, kann ich nur sehr selten tun. Vielleicht jetzt gerade im Moment wäre es gut, Ski zu fahren. Aber was ich regelmäßig tue, ich spiele ein Instrument seit vielen, vielen Jahren und wir haben ja auch in eine deutsch-basierte, aber doch internationale Gruppe, die immer wieder bei internationalen Kongressen an Gesellschaftsabenden oder Meetings auftritt. Die Sugar Dogs, wo ich eines der Mitglieder bin und wo auch eine große Zahl von renommierten Kollegen Deutschlands tätig ist. Und das braucht natürlich auch immer Vorbereitung.
Ja, die habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, vorletztes Jahr beim DDG-Kongress. Und welches Instrument spielen Sie dann?
Ich spiele die Gitarre oder eine von meinen zahlreichen Gitarren.
Ja. Ja, Herr Professor Roden, dann ganz herzlichen Dank für das spannende und informative Gespräch. Ich habe viel gelernt über die Fettleber, über neue Forschungsansätze und natürlich auch über den CEDA-Kongress. Und ich wünsche Ihnen natürlich ganz viel Erfolg für den Kongress und natürlich auch weiterhin viel Erfolg für Ihre Forschung und Ihre Arbeit am DDZ.
Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Das war O-Ton Diabetologie mit Professor Dr. Michael Roden vom Deutschen Diabeteszentrum in Düsseldorf. Merken Sie sich gern den Termin vor für den CEDA-Kongress. Der findet vom 25. bis 27. Juni 2026 in Düsseldorf statt. Unser Dank geht natürlich auch an alle Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Produktion des Podcasts unterstützt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for Media Solutions.